Groß ist dein Name, Herr, wir loben dich. Heilig ist dein Name, Herr, wir preisen dich. Amen. Heute ist der Tag der Ruhe Gottes. Gott schenke es uns, dass er uns an diesem Tag groß wird. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Gottesdienst, besonders da ich das erste Mal nun in dieser Gemeinde den Gottesdienst halte als der neue Vikar. Und ich wünsche uns und Ihnen, dass wir als Brüder und Schwestern im Herrn uns einander lieben und begegnen können in dieser Gemeinde. Wir wollen beten. Heiliger Gott und Herr, Sünder unterwinden sich, mit dir zu reden. Wer sind wir, dass wir mit dir reden könnten? Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns in diese Welt gegeben hast und dass du uns damit den Zugang zu dir verschafft hast, dass wir zu dir Vater sagen können. Lieber Vater im Himmel, wie Kinder kommen wir heute Morgen zu dir und bitten dich, nimm du uns all das ab, was uns in dieser Woche beschwert hat. Nimm du uns all die Sorgen ab, die wir mitgebracht haben in diesen Gottesdienst, all die Fragen, und gib du uns aus deinem Wort ganz neu Zuspruch, Trost und Freude, dass wir getrosten Schrittes in diese neue Woche hineingehen können. Wir loben dich und preisen dich und beten dich an. Du bist ein großer Gott. Amen. Lasst uns in der Stille weiterbeten. Wir danken dir, Herr, dass du gerne hilfst und unser Gebet hörst. Amen. Wir nehmen Platz. Als Schriftlesung hören wir einige Verse aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 7 und folgende. Ihr Lieben, lasset uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott, und wer lieb hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht lieb hat, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist völlig in uns. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen, und wir sind es. Amen. Wir singen aus dem Lied 508, 1 bis 3. Da war ein Mann, der hieß Nabal. Seine Frau hieß Abigail und war eine Frau guter Vernunft und schön von Angesicht. Der Mann aber war hart und boshaft in seinem Tun. Er war ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf. Als ich dies gelesen hatte, liebe Gemeinde, da habe ich gedacht, zwei solch verschiedene Leute sind verheiratet. Kann das denn gut gehen? Er ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen darf, hart und boshaft in seinem Tun, und sie eine kluge und schöne Frau? Vielleicht geht es einem auf im Jahre des langen Zusammenlebens in einer Ehe, wie verschieden doch die Ehepartner sind. Der eine geht in die Kirche, der andere nicht. Der eine hat so seine Gewohnheiten, die der andere gar nicht so mag. Es gibt viele Ehen, in denen die Eheleute immer wieder betonen, wie verschieden sind wir doch. Und diese Verschiedenheit wird zur großen Belastung einer Ehe. Und immer dann, wenn die Verschiedenheit zutage tritt, dann führt es zu großen Auseinandersetzungen in der Ehe. Dass Ehen verschieden sein können, dass die Partner verschieden sind, kann aber auch anders gesehen werden. Man kann das als Gabe Gottes sehen, als Chance Gottes, nämlich darin, dass man in der Verschiedenheit des Anderen lernt und den Anderen liebt zur Ehre Gottes. Abigail war eine Frau, die an der Verschiedenheit ihres Mannes nicht zugrunde ging, sondern sie ist in der Verschiedenheit ihres Mannes gewachsen. Abigail war eine Frau, darf ich es einmal so sagen, die Jesusart hatte. Sie liebte offensiv. Der Predigttext steht heute im 1. Samuel-Buch, Kapitel 25. Drei Personen treten auf. Nabal, Abigail und David. Lassen Sie mich Ihnen paraphrasierend diesen Text darbieten. Es war ein Mann zu Maon, und dieser Mann Nabal war sehr großen Vermögens. Er hatte 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es kam die Zeit, wo er eine Schafschuhe hielt. Etwa das Fest, wenn in Cannstatt im Herbst die Weinlese gehalten wird. Das ist ein großer Festtag, diese Schafschuhe. Da konnte man den Gewinn, den Ertrag seiner Arbeit feiern und sehen. David hörte davon und nun schickte er seine Leute los, dass sie nun zu Nabal gehen sollen und sagen: Glück dir, Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du heute Schafschuhe hast. Ich schicke meine Männer zu dir, dass du mir teilgibst an dem, was du hast. Du weißt doch, meine Männer sind die Hüter gewesen, dass nicht andere Wanderhirten deine Herde beschaden konnten. Es hat ihnen nichts gefehlt an der Zahl, solange sie zu Karmel gewesen sind. Frag ruhig bei deinen Männern nach, sie werden es dir bestätigen. Und als die Männer Davids zu Nabal kamen und ihm diese Worte Davids sagten, da sprach Nabal: Wer ist der David? Und wer ist der Sohn Isais? Es laufen viele Leute rum, die sich von ihren Herren reißen. Sollte ich etwa mein Brot, Wasser und Fleisch nehmen, das ich doch für meine Scherer geschlachtet habe, und es Leuten geben, die ich nicht kenne? Woher sind sie denn? Und die Männer Davids kehrten um und erzählten David, wie Nabal zu ihnen gesagt hatte. Als David das hört, wird er zornig, greift zum Schwert und sagt: Auf, Männer, wir ziehen gegen Nabal. Einige von den Leuten Nabals gehen nun zu Abigail und erzählen ihr, wie ihr Mann reagiert hat auf den Wunsch Davids. Und nun zieht Abigail los, nimmt viele Sachen mit, mehr als David erbeten hatte, und zieht David entgegen. David ist auf dem Weg gegen Nabal und schäumt vor Wut. Ich habe umsonst behütet alles, was dieser hat in der Wüste, dass nichts gefehlt hat an allem, was er hat, und er bezahlt mir Gutes mit Bösem. Und als Abigail nun den David sieht, steigt sie von ihrem Esel herab und kniet vor ihm nieder im Staub und ruft ihn an: Ach, mein Herr, mein ist die Schuld. Und lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, setze doch dein Herz nicht gegen Nabal, den heillosen Mann, denn er ist ein Narr, wie sein Name heißt, und Narrheit ist bei ihm. Ich habe ja die Männer nicht gesehen, die du mir gesandt hast, sonst wäre ich ja eingeschritten. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt, der Herr hat dich verhindert, dass du nicht kämest in Blutschuld und dir mit eigener Hand
hülfest. Hier ist der Segen, den deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Den gib deinen Männern, die unter meinem Herrn wandeln. Vergib deiner Magd die Übertretung, denn der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus machen. Und wenn der Herr all das Gute meinem Herrn tun wird, was er dir geredet hat und gebieten, dass du ein Herzog seist über Israel, so wird es dem Herzen meines Herrn nicht ein Anstoß noch Ärgernis sein, dass du Blut vergossen ohne Ursache und dir selber geholfen. Da sprach David: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute zu mir entgegengesandt hat, und gesegnet sei deine Rede und gesegnet seist du, dass du mir heute gewährt hast, dass ich nicht in Blutschuld gekommen bin und mir mit eigener Hand geholfen habe. Also nahm David von ihrer Hand, was sie ihm mitgebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh mit Freuden hinauf in dein Haus, siehe, ich habe deiner Stimme gehorcht und deine Person angesehen. Da ist dieser Nabal, ein heilloser Mann, dem niemand etwas sagen kann, Ausdruck des Hochmutes. Wie eine gackernde Henne auf ihren Eiern brütet, so hockt dieser Mann auf seinem Reichtum. Wie ein starrköpfiges Kind, das andere Kinder nicht mit ihren Spielsachen spielen lassen will und sagt, das sind meine Spielsachen, so hütet Nabal in seinem Geiz sein Eigentum. Hochmut und Geiz, zwei Dinge, die diesen Mann prägen. Sein ganzes Leben besteht daran, zu schuften und zu schuften, dass er sich ein wenig mehr leisten kann. Entschuldigen Sie bitte, wie viel Narren laufen unter uns herum, die schuften und schuften, um sich ein wenig mehr Reichtum leisten zu können und meinen, in den Dingen liege das Leben. Und Nabal schafft sich so viel Reichtum an, dass er sogar meint, jetzt könne er über seine Verhältnisse leben. Er führt ein Mahl durch wie ein König, steht hier, und ist doch nur ein umherziehender Wanderhirte. Das ist genau das, was uns auch geht. Wenn man ständig schuftet und schuftet, um ein bisschen mehr sich leisten zu können, vielleicht ein bisschen mehr als der Nachbar. Man will mehr sein, als man ist, und meint dies durch Dinge sein zu können, die man sich anschafft. Und in dem, was dieser Nabal tut, steigt der Hochmut in ihm auf. Er lässt sich von niemandem mehr etwas sagen, denn er ist jetzt etwas durch das, was er sich in seinem Reichtum erworben hat. Und als ein solcher tritt er nun dem David und den Männern Davids entgegen. Als die Leute Davids kommen und nun bitten, dass er ihm doch teilgeben möchte an seiner Freude über das, was er nun ernten kann, da treibt der Hochmut ihn hoch und sagt: Wer ist eigentlich dieser David? Wer ist der Sohn Isais? Sollte ich mein Brot Leuten geben, die ich nicht kenne, wo sie her sind? Ich schufte doch nicht für andere. Ich schufte für mich selbst, damit ich mein Leben ein bisschen angenehmer gestalten kann. Wollen wir zunächst einen Punkt setzen und uns David zuwenden. Als die Leute zurückkommen und erzählen, wie dieser Nabal reagiert hat, braust David auf. Er entflammt in heftigem Zorn, als er hört, wie gemein seine Männer von Nabal behandelt worden sind. Dieser Mann hat ihn beleidigt, hat ihn gekränkt. Dieser Mann hat ihm seine Ehre genommen und ihn wie nichts, wie ein Habenichts behandelt. Darum gürtet David sein Schwert. David ist in seiner Ehre verletzt worden. Nabal hat ihn als einen nichtswürdigen, weggelaufenen Knecht beschuldigt. Er hat ihn gewissermaßen zum Gesindel gezählt, das nicht wert ist, dass sich jemand überhaupt darüber in Worte auslässt. Kann das denn wahr sein? David hat sich doch immer freundlich zu Nabal verhalten, hat sich doch ihm immer gegenüber freundlich gestellt. Wird so Güte beantwortet? Ist das die Antwort im Alltag, dass auf Güte Bosheit reagiert? In Vers 7. Wird gezeigt, wie David Güte gezeigt hat, diesem Nabal. Er hat Nabals Herde behütet vor anderen Wanderhirten. Er hat sich gewissermaßen vor ihn gestellt, dass ihm nichts geschieht. Was hat David alles getan für Nabal? Und was tut er? Er nimmt ihm seine Ehre. Und je mehr David darüber nachdenkt, dass dieser Nabal ihm seine Ehre nimmt, erregt er sich. Wohlan, ich habe umsonst behütet alles, was dieser hat in der Wüste, dass nichts gefehlt hat an allem, was er hat. Und er bezahlt mir Gutes mit Bösen. Wörtlich steht da, für nichts und wieder nichts habe ich mich für diesen anderen eingesetzt. Für nichts und wieder nichts. Und er vergilt mir das mit Bösem. Wie schwer ist es, wenn Menschen uns in unserem Einsatz für sie nicht anerkennen, sondern darauf mit Bosheit reagieren? Wie schwer ist, wenn Menschen auf uns zukommen und uns unsere Ehre nehmen wollen? Da erregt man sich so sehr darüber, dass man nur noch das Schlechte des anderen sieht und selbst immer größer wird. Zu gleicher Zeit seine weiße Weste immer mehr herausstellt. Da ist auch ein Mann Gottes wie David nicht von verschont. Ein Gesalbter Gottes. David, ist dir deine eigene Ehre so wichtig, dass du Blut vergießen willst? Und wir, da wo Menschen uns in unserer Ehre treffen, unsere Ehre verletzen, wo sie uns mit Worten töten, wo sie uns im Beruf, im Alltag fertig machen wollen, wie verletzlich sind wir? Neulich hörte ich in einer Gaststätte ein Gespräch mit. Also ich lasse mir ja in meinem Beruf nichts nachsagen. Wenn die mir was sagen, dann schieße ich aber zurück. Ich lasse mich doch nicht wie ein Hanswurst behandeln. Ich gebe alles zurück, was sie mir antun? Menschen in ihrer Ehre getroffen. Darf ich auf den Daviden hinweisen? Jesus, man hat ihm seine Ehre genommen. Und was hat dieser Jesus getan? Er hat gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus will Leute haben, die an der Stelle, wo ihnen die Ehre genommen wird, entgegenhalten können: Bei Gott ist meine Ehre. Was ist das Großes, wenn wir das sagen können? Bei Gott ist meine Ehre. Und wenn der andere, der Mensch, mir meine Ehre nehmen will, es ist schwer, aber ich weiß, bei Gott ist meine Ehre. Und sie besteht darin, dass ich die unendliche Liebe Gottes in meinem Leben erfahren darf. Und das ist mehr. Und ich kann, wenn mir jemand die Ehre nimmt, mit Liebe begegnen. Wie dieser Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Kommen wir zu David zurück. Er ist der Gesalbte Gottes. Und er ist als dieser Gesalbte Gottes unter die Verheißung Gottes gestellt. Und dies heißt, er soll sich nicht mit seiner eigenen Hand helfen. Und David ist im Begriff, sich mit eigener Hand zu helfen. Diese Botschaft, dass er sich nicht mit seiner eigenen Hand helfen soll, diese Botschaft richtet Abigail an ihn aus. Und jetzt wollen wir uns mit dieser Abigail beschäftigen. Es ist ja in den Predigttexten oft sehr wenig der Fall, dass Frauen einmal ins Zentrum gestellt werden und dass man von ihnen lernen kann. Umso schöner, wenn uns hier in diesem Predigttext Abigail gezeigt wird in ihrer Jesusart. Worin besteht die Jesusart dieser Frau? Sie ist liebevoll, demütig und klug. Das ist ihre innere Schönheit. Und zugleich ist sie schon schön von schöner Gestalt. Sie hat es also mit diesen beiden Männern zu tun. Mit Nabal, ihrem Ehemann, und David. Worin besteht ihre Jesusart? Erstens, sie schweigt. Als sie von den Männern ihres Mannes hört, dass Nabal so reagiert hat auf das Bitten von David, da schweigt sie. Das ist ein Gewinn von unendlicher Größe. Als sie von dieser Grobheit ihres Mannes hört und den Geiz ihres Mannes, die Herzenshärte ihres Mannes hört, da schweigt sie. Sie geht jetzt nicht zu ihrem Mann und setzt sich mit ihm auseinander und sagt: Hör mal zu, was hast du denn da gemacht? Du kannst doch nicht einfach. Kostbare Minuten gehen ihr verloren in der Auseinandersetzung, wenn sie sich mit ihrem Mann auseinandersetzt über seine Hartherzigkeit. Sie macht ihrem Mann keine Vorhaltungen. Wie viel geht kaputt, wenn man in seiner Erregung, dieser Erregung, Bahn bricht? Wie viel Hass wird gesät statt Liebe? Wie viel setzt sich von dem in unserem Unterbewusstsein fest? Wie viele tiefe Wunden werden gerissen, wenn man sich an dem, was man nun von seinem Ehemann da hört und erfährt, aufbringen lässt und ihm es gleich zurückzahlt? Ihre Klugheit besteht darin, dass sie schweigt und handelt. Sie spricht nicht mit ihrem Mann, sondern zieht David entgegen. Sie schweigt und handelt für ihren Mann. Das ist Jesus' Art. Wie Jesus am Ende seines Weges, er schweigt, als man ihn verspottet. Und er handelt für uns. Rechtzeitiges Schweigen kann Gewinn bringen, gerade in einer Ehe. Lernen wir von Abigail diese Jesusart. Zweitens, sie findet die richtigen Worte für David, weil Abigail aus einem inneren Frieden herauskommt. Sie kommt nicht aus Friedlosigkeit mit einem Gezänk mit ihrem Mann heraus, sondern sie wendet sich ja gleich in ihrer Klugheit ihrer Aufgabe zu, jetzt an die Stelle ihres Mannes zu treten. Sie findet die Worte, die Davids Zorn besänftigen. Warum? Weil sie bei Nabal geschwiegen hat, konnte sie bei David umso gesegneter reden. Und sie findet die richtigen Worte, und das ist ihre priesterliche Funktion, um David von seinem falschen Weg, nämlich sich selbst zu helfen, abzubringen. Sie hat erkannt, das ist ein Mann Gottes, der im Begriff ist, seinen Gott zu verleugnen, weil er sich selbst helfen will, nur weil er in seiner Ehre getroffen ist. Das ist die Größe dieser Abigail. Damit wird sie zum Priester für David, um den Mann Gottes zu retten vor Blutschuld. Was ist das ein Geschenk, wenn wir in einer Gemeinde priesterliche Funktionen ausüben können, aneinander, den anderen bewahren vor falschen Wegen, vor Selbsthilfe und ihm wieder sagen, deine Ehre ist bei Gott. Es ist ein Geschenk, wenn man im rechten Augenblick die richtigen Worte findet. Abigail war eine solche Frau, denn sie hat gelernt in der Ehe mit ihrem Mann, was Demut ist. Und das ist ihre Klugheit, dieses Darunterbleiben unter ihrem Mann, sich nicht ständig aufreißen an ihm, an seiner Torheit, an seinem Ehrgeiz, an seinem Geiz, an seinem Reichtum, an seiner Boshaftigkeit, drunter bleiben und in der Demut und in der Liebe dem Mann helfen. Aber sie findet nicht nur die richtigen Worte, und das ist das Dritte. Sie unterstreicht ihre Worte auch durch ihre Tat. Was tut sie nämlich? Sie bringt David eine überreiche Gabe dar. Das, was ihr Mann David verwehrt hat, gibt sie ihm. Und darin erweist sie sich wieder als eine Frau, die aus der Fülle Gottes austeilt. Denn das, was sie dort hat und was ihr Mann dort hat, das ist ja nicht ihr Eigentum, das hat sie doch von Gott. Gott ist doch der Geber aller Gaben. Und weil er der Geber aller Gaben hat, ist darum, kann sie aus dem Reichtum dieses Gottes austeilen und dem David reichlich, überreichlich geben. Wenn wir das doch lernen würden. Das, was wir haben und was wir Schönes haben in unserer Wohnung, unser Auto, was es ist, ist Eigentum Gottes. Und darum werden wir frei von diesen Dingen. Abigail hing nicht an diesen Dingen. Und darum konnte sie geben. Das ist Demut. Der Hochmütige kann nicht geben. Und noch mehr tut sie. Sie wirft sich David zu Füßen und nimmt die Schuld ihres Mannes auf sich und sagt: Vergib deiner Magd, als wenn sie das alles getan hätte. Jesusart. Und ein drittes: Sie wäscht Davids Knechten die Füße. Abigail kann Dienerin sein. Ein japanischer Freund, der vor einigen Jahren nach Deutschland gekommen ist, um deutsche Geistesgeschichte kennenzulernen. Er studierte Rechtsphilosophie, merkte, wenn er sich mit dem deutschen Geist auseinandersetzen muss, dann muss er die Bibel lesen. Denn das, was an deutscher Geistesgeschichte geworden ist, ist nicht unabhängig von dem, was nun die Bibel sagt, entstanden. Entweder ist es in Auseinandersetzung damit entstanden oder in Aufnahme damit entstanden. Und dann hat er die Bibel gelesen und das Johannesevangelium und stößt auf diesen Jesus, der liebt und dient. Und dann hat er einmal zu mir gesagt: Jesus war weiser, kluger Mann und hat Fuß gewaschen. Wenn Menschen weise und kluge sind, dann wollen sie immer hoch hinaus. Jesus hat Fuß gewaschen. Und er hat erkannt, das ist Jesus' Art, Diener zu sein. Das ist die innere Schönheit dieser Frau, dass sie Dienerin sein kann. Liebe offensiv, das ist das, was diese Frau auszeichnet. Und welch einen Gewinn hat diese Liebe? David kehrt um. Er hat erkannt, hier spricht eine liebende Frau zu mir und eine Priesterin Gottes. Und was tut er? Er lobt seinen Herrn und erkennt, Gott ist meine Ehre. Und Nabal? Als Nabal von seiner Frau hört, dass sie diese Liebe dem David gewährt hat, dass sie das gut gemacht hat, was er schlecht getan hat, da wird sein Herz zu Stein und er stirbt. So geht es denen, die auf Liebe mit Hochmut antworten, die ihren Reichtum bei sich selbst suchen und in den Dingen suchen. Wie es im Neuen Testament heißt: Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir nehmen. Lernen wir von dieser Abigail, und da, wo wir dieser David sind, da lernen wir vom David und lassen uns von dieser Frau zurückführen, dass Gott wieder unsere Ehre wird. Amen. Wir singen vom Lied 258, Vers 6.
Wir wollen beten. Lieber Herr, wir wollen uns beugen vor dir und dir bekennen, dass wir so wenig von deiner Art haben. Wir brausen auf, wenn Menschen uns bei unserer Ehre kommen. Wir suchen unser Leben in den Dingen dieser Welt, im Reichtum und werden darüber geizig und hochmütig. Wir sind Menschen, lieber Herr, die dir oft Schande bereiten und gerade das tun, was sie nicht tun sollten. Herr, vergib du uns und gib, dass wir lernen von dieser Frau Abigail. Schweigen, Demut, liebevolles Wesen. Hab Dank, dass wir darin deine Art sehen dürfen und wir bitten dich, lass etwas von deiner Art in unserem Leben sichtbar werden. Wir bitten dich für all die in unserer Gemeinde, die krank sind, einsam, depressiv sind, dass du dich ihrer erbarmen möchtest, dass du ihnen Trost zusprechen möchtest. Wir bitten dich für die, denen es schwer ist, an dir festzuhalten, die von Zweifeln angefochten sind. Erbarm du dich, lieber Herr, und zeig du ihnen deine Größe. Wir bitten dich, dass du deine Boten bevollmächtigst, da wo sie für dich Zeugnis ablegen. Segne die Hände, die zur sozialen Tat bereit sind, und gib, dass sie zu deiner Ehre helfen. Segne unsere Kirche und gib, dass dein Wort rein und lauter verkündigt wird und wehre aller falschen Lehre, die deine Gemeinde verwirrt. Erbarm du dich über uns alle, denn Herr, wir brauchen dich. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen vom angefangenen Lied 258, Vers 7 und 8. Thank you. Gestorben ist in dieser Woche, eine Woche nach dem Tode ihres Mannes, Frau Luise Emilie Schuler, geborene Wieland im Alter von 82 Jahren, Sonnenbergstraße 50. Der Apostel Paulus schreibt: Wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe du selbst dein Antlitz über uns und gib uns deinen Frieden.